Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu Wir sorgen für Sie, der Podcast des Qualitätsverbunds Geriatrie QVG. Sie erhalten hier Informationen von Experten rund um das Leben und die Gesundheit im Alter. Mein Name ist Kerstin Deiters und ich begrüße heute Johannes Stein. Herr Stein, Sie sind Gesundheits- und Krankenpfleger, Lehrer für Pflegeberufe und arbeiten als selbstständiger Trainer und Berater für Einrichtungen im Gesundheitswesen. Wir sprechen heute über das Thema Deliermanagement im Krankenhaus. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist, was ist ein Delier und was ist Deliermanagement im Krankenhaus?
Ein wichtiges Thema und gut, dass wir hier darüber sprechen. Ein Delier ist eine plötzlich auftretende Verwirrtheit. Etwas, was die Angehörigen vorher bei dem Menschen noch nicht beobachtet haben. Ausgelöst wird ein Delir in der Regel durch einen plötzlichen Umgebungswechsel, durch plötzlich auftretenden Flüssigkeitsmangel, aber auch durch eine Infektion, die gar nicht bemerkt worden ist. Vielleicht sogar durch einen Herzinfarkt, der nicht bemerkt worden ist. Ein Delir ist also keine Krankheit, sondern ein Symptom. Ein Symptom, das wir auf keinen Fall übersehen dürfen.
Und Deliermanagement im Krankenhaus, was versucht man da zu managen?
Ja, das ist was sehr Wichtiges, denn die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, ganz besonders die Pflegenden, sind die Ersten, die bemerken, dass etwas nicht stimmt. Und die Ersten, die auch das Startzeichen geben, an die Ursache zu denken. Was ist da passiert? Wieso ist eine Person auf einmal ganz anders, als wir sie kennen? Management bedeutet, wir gehen strukturiert mit dem Thema um. Es bleibt nicht dem Zufall überlassen, ob wir bemerken, dass es einem Menschen schlecht geht, dass er in ein Delir rutscht, sondern wir tun das strukturiert in Zusammenarbeit mit den Ärzten.
Und welche Patientengruppe ist häufig betroffen? Wer hat ein erhöhtes Risiko, ein Delir zu erleiden?
Da gibt es leider eine ganze Menge Menschen. Wir denken vor allem an Menschen, die hochaltrig sind. Menschen also, die über 75, 80 Jahre alt sind. Und wir wissen alle, bei dieser Gruppe Menschen, da treten einige Erkrankungen auf, die von vornherein schon ein Delirrisiko in sich bergen. An erster Stelle zu nennen ist die demenzielle Erkrankung, an der zunehmend mehr Menschen leiden, die auch in einem Krankenhaus behandelt werden, aber auch Menschen, die eine Infektion erlitten haben, Menschen, die viele Medikamente einnehmen müssen, die verschiedene Krankheiten zugleich haben, die behandlungsbedürftig sind, Menschen, die schlecht hören, Menschen, die schlecht sehen, also eine ganze Menge Personen, die da in Frage kommen. Leider.
Das heißt also, Menschen, die kritisch krank sind, eine schwere Erkrankung haben, eine Demenz dazukommt und dann eventuell der Umgebungswechsel, das kann dann schon eben ein Delir begünstigen.
Ja, da kommt eine ganze Menge zusammen. Wir sprechen in der Medizin von Faktoren, die eine Person mitbringt. Die liegen meistens im Krankheitszustand begründet und in Einschränkungen und Behinderungen, die die Person hat. Und dann reden wir von Dingen, die im Krankenhaus passieren, die oftmals zur Therapie dazugehören, also notwendig sind, aber leider für diese Person zum auslösenden Faktor eines Delirs werden können. Da denken wir zum Beispiel daran, dass eine Person auf der Intensivstation behandelt werden muss. Da denken wir daran, dass eine Person in einer Operation viel Blut verliert. Da denken wir daran, dass Medikamente verabreicht werden müssen, die eine Person vorher nicht eingenommen hat und die der Körper deshalb noch nicht kennt. All das sind Faktoren, die am Ende ausschlaggebend dafür werden können, dass jemand in ein Delir hineinrutscht, wie wir es nennen.
Ach ja, das heißt also dann, dass ich im Deliermanagement versuche, diese Faktoren, die eben so ein Krankenhausaufenthalt mitbringt, die eben so günstig zu gestalten, dass ein Delir erst gar nicht auftritt oder aber zumindest gut behandelt werden kann, wenn das auftritt.
Ja, das ist richtig. Und das ist in allererster Linie eine Aufgabe der Pflegekräfte. Wir reden in der Pflege von Delirprophylaxe, also der Vorbeugung eines deliranten Zustandes. Denn dadurch, wie wir die Umgebung gestalten, wie wir den Aufenthalt gestalten, wie wir auch auf Menschen eingehen, können wir eine ganze Menge erreichen, dass ein Delir möglichst gar nicht erst auftritt.
Welche Symptome kann ich denn bei einem Delir beobachten? Wie äußert sich das genau? Wie erkenne ich das?
Da liegt genau das Problem. Viele Menschen, auch manche Laien, wissen, wenn ein Alkoholiker keinen Alkohol bekommt und dann ein sogenanntes Entzugssyndrom erlebt, dass das ein sehr unruhiger, aufgebrachter Mensch ist. Wir erkennen eigentlich sofort, dass da etwas nicht stimmt. Und viele denken, das wäre ein Delir. Das ist auch ein Delir, aber bei alten Menschen keineswegs die häufigste Form. Bei alten Menschen äußert sich ein Delir oft ganz anders. Der Mensch ist schläfrig, nicht so recht ansprechbar, wirkt apathisch, schaut ins Leere, nimmt keinen Anteil an der Umgebung und an dem, was um ihn herum geschieht. Er kann sich nicht mehr klar artikulieren, kann einen Gedanken nicht zu Ende führen, kann auf Fragen auf einmal nicht mehr antworten, die vorher doch beantwortbar waren. Mit einem Wort, Angehörige sind für uns der beste Indikator, um ein Delir zu erkennen. Denn Angehörige wissen, auf einmal ist die Person anders. Und die Betonung liegt auf einmal, plötzlich. Ein Delir tritt plötzlich auf. Und die Ersten, die das gut bemerken können, sind die Angehörigen, die sagen, so war die Person zu Hause oder im Heim nicht.
Ja, weil im Krankenhaus oder jemand, der eben halt sehr, sehr krank ist, der hat natürlich auch ein Recht, sich auszuruhen und schläft vielleicht auch sowieso etwas mehr, aber eben, dass er schwer erweckbar ist und eben auf Fragen nicht adäquat antworten kann. Und da haben Sie recht, das können mit Sicherheit die Angehörigen am besten beobachten und auch erkennen. Welche präventiven Maßnahmen sollten im Krankenhaus denn dann auch durchgeführt werden? Wir sprachen gerade schon von Ursachen, die durchaus auch in der Versorgungsform an sich liegen.
Wir betrachten im Krankenhaus immer die ganze Kette der Versorgung. Von dem Moment an, wo eine Person ins Krankenhaus kommt. Nehmen wir einen ganz normalen Patienten, der einen Oberschenkel-Halsbruch hat, etwas, was im Alter häufiger mal auftritt. Jemand ist gestürzt. Und die Person kommt in die Notaufnahme und wird jetzt da überflutet von Dingen, die für die Person vollkommen fremd sind und mit der sie nicht zurechtkommt. Der Patient hat Schmerzen, er weiß nicht, wo er sich befindet, die Angehörigen sind auf einmal nicht greifbar, nicht erreichbar. Hier setzen wir schon an. Das bedeutet, auch hier, Angehörige haben eine zentrale Rolle, sie bleiben die ganze Zeit in der Nähe des Patienten. Sie gehen mit in den Behandlungsraum, sie sind bei der Person, weil sie sind die ersten und besten Ansprechpartner und geben Orientierung. Wir sorgen für Ruhe, wir sorgen dafür, dass nicht ganz viele unterschiedliche Menschen in Kontakt mit der Person kommen und wir versuchen in der Ambulanz die Abläufe schnell zu gestalten, dass also keine langen Wartezeiten entstehen. Im OP geht es weiter. Wir sorgen dafür, dass Menschen Hörgerät und Brille bis in den OP aufbehalten, also uns verständigen können. Wir sorgen dafür, dass Menschen, die operiert worden sind, Hörgerät und Brille sofort nach der Operation wiederbekommen, damit sie sich verständlich machen können. Dann sorgen wir dafür, dass die Person in eine Umgebung kommt, die möglichst gut auf Reize eingeht, die die Person braucht oder auch nicht braucht. Manche Menschen mögen keinen Lärm. Hier ist es wichtig, darauf zu achten, gerade nachts, dass die Person schlafen kann. Wir achten darauf, dass gerade ältere Menschen angeregt werden, das Bett verlassen, essen, trinken, dass sie das so tun, wie sie es zu Hause auch gemacht haben. Und auch hier können Angehörige wieder eine sehr zentrale Aufgabe einnehmen, nämlich dann, wenn sie da sind. Viele Angehörige können heute in Krankenhäusern auch ein sogenanntes Rooming-in machen. Mancher kennt das von Kindern. Wenn Kinder geboren werden, dann werden sie bei den Müttern heutzutage versorgt. Wenn wir das jetzt auf ältere Menschen beziehen, dann denken wir das genau umgekehrt. Ein älterer Mensch, der deliergefährdet ist, vor allem auch vielleicht an einer Demenz leidet, nimmt den Angehörigen mit ins Krankenhaus. Denn die Angehörigen sind Experten dafür, was mit der Person los ist. Und Angehörige können erklären, warum verhält der Mensch sich so und nicht anders und was ist das Beste, was Pflegende jetzt tun können. Und Angehörige bemerken, wenn sich plötzlich etwas verändert. Wir Pflegenden kennen den Menschen nicht von früher. Wir können nicht einschätzen, ob eine Verhaltensweise neu ist oder immer schon da war. Wenn wir aber von den Angehörigen erfahren, das ist erst seit gestern, das ist erst seit 2 Tagen, dann wissen wir, das handelt sich wahrscheinlich um ein Delir.
Wie kann denn ein Delir behandelt werden, wenn man es denn dann feststellt?
Wenn wir die Ursache kennen, können wir das Delir behandeln. Wenn ein Flüssigkeitsmangel dahinter steckt, dann können wir natürlich dafür sorgen, dass der Mensch genügend Flüssigkeit bekommt. Wenn ein Medikament ein Delir ausgelöst hat, dann können wir das Medikament absetzen oder es verändern, eine andere Substanz geben. Wenn bestimmte Stoffe im Körper fehlen und da die Ursache des Delirs liegt, dann können wir diese Stoffe ersetzen. Wenn eine Infektion die Ursache ist, dann können wir sie behandeln. Wenn Schmerzen die Ursache sind, können wir Schmerzen behandeln. Aber es gibt einen Auslöser, da brauchen wir die Angehörigen. Und dieser Auslöser heißt Angst. Die beste Medizin gegen Angst ist Vertrauen. Und Vertrauen hat ein Mensch, der sich im Krankenhaus befindet und sich nicht zurechtfinden kann, natürlich immer am ehesten in die Angehörigen. Im besten Fall zwar auch in uns als Menschen, die wir im Krankenhaus arbeiten, aber uns kennt der Mensch nicht. Die Angehörigen sind bekannte Gesprächspartner und wenn sie da sind und der Mensch Vertrauen zu ihnen fasst, dann ist das eine sehr gute Behandlung für ein Delir.
Ja, nicht nur um eine Hilfe zur Orientierung zu geben, sondern einfach auch um da zu sein, um eine Beschäftigung zu haben, Gesprächspartner.
Und, ja, auch das ist von großer Wichtigkeit. Menschen im höheren Alter und vor allem, wenn sie an Demenz leiden, benötigen zumindest Bruchstücke des Vertrauten, was sie von zu Hause kennen. Denken wir einfach mal darüber nach, was habe ich denn eigentlich auf meinem Nachtschränkchen, wenn ich nachts dahin greife? Da habe ich eine Uhr, da habe ich ein Glas Wasser, da habe ich vielleicht ein bestimmtes Foto, mit dem bin ich die ganze Zeit schon immer unterwegs. Diese zwei, drei Gegenstände, wenn die auch im Krankenhaus da sind, helfen. Dann wissen Angehörige oft genau, womit beschäftigt ein Mensch sich gerne. Hört er Musik? Liest er ein Buch? Beschäftigt er sich mit einem Puzzle? Gibt es irgendetwas, was dieser Mensch gerne tut? Solche Dinge können wir ins Krankenhaus mitbringen und dann haben wir die zur Verfügung, damit Pflegekräfte den Menschen das anbieten können. Das hilft auf jeden Fall, denn das sind alles Dinge, die vertraut sind. Wir nennen das Milieutherapie. Gestaltung der Umgebung. Ein Begriff, der eigentlich aus der Psychiatrie kommt, aber in diesem Falle gebraucht wird, um deutlich zu machen, wir versuchen eine möglichst normale Umgebung zu schaffen, damit die Person ganz schnell Orientierung wiederfindet. Das machen wir alles begleitend zu den medizinischen Maßnahmen, von denen ich eben gesprochen habe. Im besten Fall muss der Arzt dann auch keine besonderen Medikamente geben, um etwa Verwirrtheit zu behandeln. Wir wollen das auch nicht, denn Medikamente, die wir gegen Verwirrtheit oder auch Wahnvorstellungen nehmen, die der Mensch im Delir vielleicht hat, können die Sache möglicherweise komplizierter machen. Sie stehen deshalb auch in der Kette der Intervention ganz am Ende. Am Anfang steht alles das, was ich eben erwähnt habe, was überwiegend in der Hand der Pflegekräfte liegt.
Also Orientierung und Aktivierung, um das nochmal so zusammenzufassen.
So kann man das sagen. Und da passieren vielleicht Dinge, die manche Angehörigen befremdlich finden. Wir wollen, dass der Mensch aufsteht. Wir wollen, dass der Mensch sich ankleidet. Wir wollen, dass der Mensch am Tisch sitzt und isst. Wir wollen, dass der Mensch ein ganz normales Trinkgefäß, Messer und Gabel und einen ganz normalen Teller verwendet. Das ist für manche Menschen anstrengend. Und manch einer denkt vielleicht auch, jetzt bin ich im Krankenhaus, muss das denn sein und mir geht's doch noch nicht gut. Doch, das ist die beste Prophylaxe für diese Problematik eines Delirs.
Wie lange dauert so ein Delir denn an? Wie ist die Prognose und kann man davon oder kann man vollständig genesen?
Hier liegt ein großes Problem, denn die Folgen eines Delirs werden leider unterschätzt. Es gibt zwar kurz anhaltende Delirien von nur wenigen Tagen, da sind wir natürlich froh, wenn die Sache schnell überwunden ist. Es gibt aber auch Delirien, die Wochen, sogar Monate anhalten. Und gerade bei älteren und hochaltrigen Menschen sind die Folgen oft gravierend. Leider haben Menschen, die im hohen Alter ein Delir erleiden, einen nachhaltigen kognitiven, also geistigen Abbau hinzunehmen. Oft geht die Alltagskompetenz, also die Fähigkeit, die einfachen Dinge des Alltags zu gestalten und durchzuführen, meistens etwas verloren. Das heißt, Folgen eines Delirs sind dramatisch und anhaltend. Und um mal einen Vergleich zu nehmen, wenn wir uns darüber unterhalten, wie die langfristigen Folgen sind, dann reden wir etwa von den gleichen Problemen wie bei einem Herzinfarkt oder bei einer Blutvergiftung. Und auch die Sterblichkeit ist genauso hoch.
Ja, das finde ich ganz interessant, dass man ja dann davon ausgehen muss, dass wenn jemand ein Delir im Krankenhaus erleidet, dass er dann eine große Gefahr hat, danach auch pflegedürftig zu werden beziehungsweise auch zu bleiben.
Ja, das ist richtig. Und das ist etwas, was wir von vielen Menschen hören, Angehörigen, auch von Pflegeeinrichtungen hören, dass der Mensch, der im Krankenhaus ein schweres Delir erlitten hat, dauerhaft verändert bleibt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir im Krankenhaus dieses Thema schon im Moment, wo der Patient in die Notaufnahme kommt, anfassen. Deshalb hängen wir das so hoch auf. Deshalb betonen wir auch die Rolle der Angehörigen so sehr, weil sie sind uns die beste Hilfe, um ein Delir zu vermeiden.
Ja, dann hört man jetzt auch, wie wichtig das ist, dass so ein Deliermanagement implementiert ist in einem Krankenhaus und dass man genau da hinschaut und eben das verhindert.
Ja, hier ist es wichtig, dass Pflegende und Ärzte Hand in Hand arbeiten. Und das geschieht am besten mit den Instrumenten des Qualitätsmanagements. Viele Krankenhäuser haben eine Delir Pocket Card entwickelt. Da erfährt der Arzt auf ganz kurzem Raum, woran erkenne ich ein Delir, was ist zu tun, welche Medikamente kann ich geben, welche sollte ich vielleicht besser bleiben lassen, und wir garantieren auf diese Weise, dass Hilfe aus einer Hand kommt. Und dass es auch nicht dem Zufall überlassen bleibt, in welcher Art und Weise ein Delir behandelt wird. Management bedeutet immer, Prozesse strukturiert gestalten, es nicht dem Zufall überlassen. Und Management heißt auch, Pflegekräfte werden darin ausgebildet, ein Delir zu erkennen und zu wissen, wie man es vermeidet.
Danke, Herr Stein. Sie haben uns wichtige Informationen zum Thema Delir bzw. Deliermanagement im Krankenhaus gegeben und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wieder unterhalten können.
Sehr geehrte Damen und Herren, das war Wir sorgen für Sie, der Podcast des Qualitätsverbunds Geriatrie, QVG. Besuchen Sie auch unsere Website www.qualitätsverbund-geriatrie.de für weitere Informationen rund um das Leben und die Gesundheit im Alter. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal zuhören.